guten Abend, lieber Wolfgang und liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir wollen heute nochmal über Corona und die Folgen speziell im Knast bei dir, im JVA Freiburg reden. Du bist in Sicherungsverwahrung. Sag doch nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, was Sicherungsverwahrung ist.
Die Sicherungsverwahrung ist eine Form der Freiheitsentziehung, die sich anschließt an die reguläre Vollstreckung der Freiheitsstrafe. Das heißt, Mensch wird ja vor Gericht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt für das, was man getan hat. Und die endet halt irgendwann eines Tages. Und wenn das Gericht die Sicherungsverwahrung verhängt, dann verbüßt man zuerst diese Freiheitsstrafe und anschließend kommt man in eine spezielle Anstalt für Sicherungsverwahrte. Und dort kann die Freiheitsentziehung bis zum Tode dauern. Eine Entlassung erfolgt nur, wenn positive Prognosen Anlass dafür geben, zu vermuten, dass der entsprechende Mensch keine Straftaten mehr begehen wird.
Das hat natürlich was die Anstalt meint, was ein positives Signal ist, sage ich mal. Und wichtig ist vielleicht auch, das ist ein Gesetz, was die Nazis damals nach 33 eingeführt haben. Du hast jetzt einen Blog und da steht unter anderem, hast du einen Bericht verfasst, Mordversuch. Und viel Lärm um nichts. Da geht es um zwei Gefangenen. Einmal, du nennst den Friedrich, den Älteren, der 60 Jahre alt ist. Und Friedrich, ja, und die beide sind, da gab es eine Auseinandersetzung. Und vielleicht gehst du da mal kurz drauf ein.
Genau, Ende März haben zwei jüngere Sicherungsverwahrte, so Mitte 30, einen anderen Sicherungsverwahrten, der auf die 60 zugeht, in dessen Haftraum aufgesucht, die Türe hinter sich geschlossen und ihn körperlich misshandelt. Als dann Beamte alarmiert waren und schon einen Flur bevölkerten, wurden die beiden aus dem Haftraum herausgeholt. Der eine ging friedlich in seine Zelle, der andere, dem gelang es noch, den Beamten zu entwischen und in die Zelle eines anderen Insassen einzudringen und den auch noch umzuhauen, bevor er dann abgeführt wurde. Die beiden Insassen wurden anschließend aus dem Gebäude der Sicherungsverwahrung eskortiert. Der eine landete in einer sogenannten Schubabteilung, der andere im Isolationstrakt der Strafanstalt. Zwischenzeitlich wurden beide Insassen in andere Haftanstalten des Landes verlegt. Der eine sitzt in Einzelhaft in der JVA Offenburg und der andere hat es nach Stuttgart-Stammheim geschafft. Am Sonntag, den 12. April, hat der Erste, der in seiner Zelle überfallen wurde, ausgesagt, er hätte in seinem Gemüse im Tiefkühlschrank auf der Station Manipulationen an der Packung entdeckt. Also wir haben in unserem Freizeitraum einen Tiefkühlschrank, minus 18 Grad, da kann jeder Insasse sein Tiefkühlgut gefrieren. Und wie gesagt, man hat dort keine abschließbaren Fächer, sondern jeder hat darauf Zugriff, Bedienstete wie Insassen. Und er alarmierte dann einen Beamten, als er festgestellt hat, an seinem Tiefkühlgemüse sei manipuliert worden. Der Bedienstete riegelte den Freizeitraum ab, holte hochrangige Anstaltsvertreter hinzu. Die veranlassten dann eine kriminalpolizeiliche Beschlagnahme des Tiefkühlschrankes sowie aller Essenswaren, die in diesem Tiefkühlschrank lagerten, also zum Beispiel auch die meinigen. Und dann stellte sich im Laufe der folgenden Wochen, im Laufe des Aprils heraus, dass offenbar tatsächlich sich Rattengift in dem Tiefkühlgemüse befinden sollte. Das Rattengift, das legen die Spekulationen nahe, stammt wohl aus den im Hof befindlichen, also im Gefängnishof befindlichen Rattenfallen. Nach Aussage eines Bediensteten befanden sich tatsächlich Rattengiftstücke in diesen Fallen, die im Gefängnishof aufgestellt waren, um der Rattenplage Herr zu werden. Am 26. April hat die Anstalt in Anwesenheit der betroffenen Insassen, in dem Fall zum Beispiel auch von meiner Person, alle Waren aus dem Tiefkühlschrank vernichtet. Die wurden fotografiert. Man musste aufschreiben, was man gerne als Ersatz hätte, beziehungsweise was das für Sachen waren, wie da wir ja fast ausschließlich nur über die Firma Massak unsere Waren einkaufen können, befanden sich in meinem Fall auch fast ausschließlich Artikel, die ich bei der Firma Massak gekauft hatte, in meinem Tiefkühlfach, unter anderem aber auch selbstgemachte Brote oder selbstgemachtes Eis. Und da wurde dann halt einfach die entsprechenden Produkte, Mehl, Hefe oder auch Sahne, wurde halt dann eben auf eine Liste aufgenommen. Der zuständige Vollzugsleiter der Sicherungsverwahrung, Herr Thomas G., hat dann am 26. April noch mitgeteilt auf mündliches Befragen, man bemühe sich um einen Schadenersatz der nun vernichteten Artikel. Das sei allerdings anstaltsintern mit den entsprechenden Stellen noch zu klären, ob hier die Anstalt in Vorleistung gehe. Konkret verdächtigt werden nun die beiden Insassen, die den Angriff am 26. März auf die beiden Insassen da verübt haben, weil ein Insasse einer anderen Station aussagte, ihm gegenüber hätten die beiden Angreifer bekundet, sie planen die Vergiftung eines anderen Insassen. Ob das jetzt dann alles sich tatsächlich so zugetragen hat oder dann im Nachhinein nur irgendwelche üble Nachrede sein soll, das wird sich halt eben zu erweisen haben. Jedenfalls war die Polizei, die Kriminalpolizei mehrfach hier im Haus, hat Stationsbegehungen vorgenommen, war auch im Gefängnishof, hat Teile der Rattenfallen kriminaltechnisch gesichert, hat eine ganze Reihe von Insassen auch polizeilich vernommen. Denn nach solchen Vorfällen gibt es natürlich immer die Insassen, die sich dann melden, die den Finger gewissermaßen heben und behaupten, ich weiß etwas. So, das ist das äußere Rahmengeschehen, um jetzt auf die beiden jungen Herren zu sprechen zu kommen. Ich sag mal junge Herren, weil ich meine, die beiden sind Mitte 30, ich bin 15 Jahre älter fast. Wenn man mit Ende 20, Anfang 30 in der Sicherungsverwahrung anlangt, also gewissermaßen noch so 40 Jahre mindestens an Lebenszeit vor sich und man lässt dann diese Atmosphäre auf sich wirken, das wirkt auf jüngere Menschen natürlich noch eindrucksvoller und noch bedrückender und noch existenziell gefährdender als vielleicht auf Insassen, die hier erst mit 40, 50 oder 60 Jahren ankommen. Und beide hatten sich seit geraumer Zeit auf friedlichem Weg bemüht, in andere Haftanstalten anderer Bundesländer verlegt zu werden, weil sie aufgrund ihrer eigenen Biografie im baden-württembergischen Vollzug keine weitere Zukunft für sich sahen. Sie haben über Anwälte Eingaben getätigt, bitte verlegt uns in eine andere Haftanstalt, und haben der JVA das auch teilweise freigestellt, in welches Bundesland, Hauptsache weg hier aus Freiburg, und haben aus ihrer Sicht nicht die entsprechende Reaktion erfahren, die eigentlich notwendig gewesen wäre. Und sie haben am Beispiel eines anderen Insassen, der vor einem Jahr einen Insassen geschlagen hat und dann auf eigenen Wunsch in ein anderes Bundesland verlegt wurde, gewissermaßen vorexerziert bekommen, was sie tun müssen, um dann doch erfolgreich verlegt zu werden. Und das hat sich in diesem Fall halt leider sehr destruktiv dann ausgestaltet, indem sie halt einfach erst den einen und dann halt eben noch diesen anderen Insassen körperlich angegriffen haben. Und das ist halt eben aus meiner Sicht natürlich sehr bedenklich, dass auf sachlich vorgetragene Verlegungswünsche, die auch wirklich über Monate aufrechterhalten werden, solche Wünsche, dass da dann halt erst wirklich reagiert wird, vollzuglicherseits, wenn es halt zu einer solchen Eskalation kommt und dann eine Reaktion eigentlich unumgänglich ist.
Wie ist das denn jetzt, um das nochmal ein bisschen weiter zu spinnen, sage ich mal, wie ist das denn jetzt ausgegangen? Ist das jetzt der Stand oder hat sich da inzwischen was getan? Hat sich das geklärt mit diesem Rattengift oder wie was ist
das? Also genau, der Stand der Dinge ist, die kriminaltechnische Untersuchung habe ergeben, dass es sich tatsächlich um Gift handele. Mhm. Jetzt wird noch kriminaltechnisch geklärt, wie hoch die Dosis ist, weil von der Höhe der Dosis hängen natürlich die weiteren Verfahrensschritte auch ab. Denn handelt es sich dann nur in Anführungsstrichen um gefährliche Körperverletzung, halt mittel eines Giftes, oder handelt es sich, wenn die Dosis tödlich gewesen wäre, handelt es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt, was dann halt eben natürlich, wenn entsprechenden Menschen eine Tatbeteiligung nachgewiesen werden könnte, sich dann auch im Strafmaß erheblich niederschlagen könnte.
Ich verstehe. Wir hatten ja schon mal am Telefon, also wir können auch privat telefonieren, dass es natürlich eher so ein Ausdruck ist von, ja, dass die Gefangenen sich da gegenseitig angreifen, auch mit Mitteln, die natürlich nicht korrekt sind, also nicht angemessen sind. Das ist natürlich auch eher so ein Ausdruck von dem System der Sicherungsverwahrung. Hinzu kommt eben auch noch die Corona-Bedingung, dass dadurch die Gefangenen nicht mehr so bewegen können, dass sie isoliert, dass gewisse Angebote fallen gelassen werden. Das hatten wir auch schon in unserer Sendung gehabt, dass die Gefangenen nicht mehr arbeiten können, dass sie nicht mehr genug Geld haben. Dass das ja auch daran liegt, dass sich dann die Gefangenen so bekriegen, anstatt, ja, sag ich mal, konstruktive, solidarische Wege zu gehen. Kannst du da ein bisschen, du hast es mir das ja mal gesagt, wie siehst du das so?
Also jetzt in dem Einzelfall, der hier halt eben zur Diskussion steht von diesen beiden, ich nehme an, das wäre auch ohne Corona eskaliert, aber prinzipiell hast du selbstverständlich recht. Ich erlebe das natürlich eher gefiltert aus dem Bereich der Strafhaft, weil im Bereich der Sicherungsverwahrung muss man halt eben sagen, wir haben zum Beispiel morgens von 8 Uhr bis 3:45 die Zelle offen, können uns da auf der Station frei bewegen und dann auch noch zusätzlich in den Hof. Das sind Bewegungsmöglichkeiten, die in diesem Umfange im Bereich der Strafhaft so nicht zur Verfügung stehen. Da sind die Leute viel mehr in ihren Hafträumen eingesperrt, haben dann eine Stunde Hofgang und dann war das das. Und das staut natürlich dann oder das führt dazu, dass die Aggressionen, die sich sonst in Sport und Spiel beim Fußball, beim Tennis, was weiß ich, was da noch an Sportarten angeboten wird, entladen haben, dass die sich dann halt eben auch in körperlichen Auseinandersetzungen dann halt eben Bahn brechen. Und davon hört man hier dann halt eben auch speziell dann, wenn die Notrufgeräte der Beamten piepsen und die dann plötzlich ganz schnell aufspringen und dann gezielt in eine Richtung rennen. Da weiß man dann wieder, da prügeln sich jetzt wieder ein paar Insassen. Hier entsprechend korrigierend einzuwirken. Das Versuch des Justizvollzugsanstalt hier wurden jetzt Arbeitsbetriebe mittlerweile wieder geöffnet. Jetzt werden mehrere Gruppen gebildet. Das heißt, die eine Hälfte der Insassen oder eine Teil der Insassen arbeitet Montag, Mittwoch, Freitag. Die andere Gruppe arbeitet Dienstag und Donnerstag und in der Folgewoche dann wechselnd. Und es wird auch überlegt, angesichts der ganzen Lockerungsdiskussionen vor den Gefängnismauern, hier möglicherweise auch mittelfristig die Betriebe wieder komplett zu öffnen. Selbstverständlich verbunden mit den entsprechenden Sicherheitsabständen. Hier zum Beispiel tragen jetzt auch die Stationsbeamten Schutzmasken. Insassen, die Erkältungssymptome zeigen, sind verpflichtet, eine Maske zu tragen. Insassen, die diese Symptome nicht zeigen, denen ist es freigestellt, eine Maske zu tragen. Aber prinzipiell sind natürlich Gefängnisse keine gewaltfreien Orte, weil die zwangsweise Entziehung der Freiheit ist ja schon an sich ein gewaltsamer Akt per se. Mhm. Das beruht natürlich im Fall der Insassen und Insassinnen auf entsprechenden Urteilen, ändert aber erstmal natürlich nichts an dem soziologischen oder psychologischen Phänomen der Freiheitsentziehung und des gewaltsamen Aktes. Mhm. Auch wenn es natürlich dann in einem Rechtsstaat, in dem wir ja so leben sollen, gesetzlich legitimiert wäre.
Hm. Haben sich jetzt die Besuchsbedingungen auch wieder normalisiert? Also Sie können auch wieder Besuch empfangen, aber immer noch nicht in dem Umfang, wie es vor Corona war, ne?
Also da ist halt eben die, so wie bei anderen Lockerungsmaßnahmen vor den Mauern, die Bundesländer machen, was sie wollen mittlerweile und es da keine einheitliche Linie gibt, ist es auch im Bereich Justizvollzug so. Hier in Baden-Württemberg, ganz speziell in der Justizvollzugsanstalt Freiburg, gibt es nach wie vor keine Besuche. Sieht man ab von Terminen mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Gutachtern oder auch noch als psychiatrischen Gutachtern oder entsprechenden polizeilichen Vernehmungen. Also diese Leute werden alle eingelassen. Alle sonstigen privaten Besuche sind gestrichen, nach wie vor. Mhm. Und die Vollzugsanstalt Freiburg hat sogenannte Skype-Besuche, das nennt sich auch dann tatsächlich so nach dem Formblatt, eingeführt. Nach einem entsprechenden Antragsprozedere, das ist ein zweiseitiges Formular, das auszufüllen ist mit vielen Hinweisen, kann Mensch 30 Minuten im Monat mit Angehörigen skypen. Man muss der Justizvollzugsanstalt vorher alle entsprechenden Daten mitteilen, E-Mail-Adresse und Telefonnummern. Die Justizvollzugsanstalt stellt die Verbindung her. Und während der Skype-Verbindung dürfen auf der Gegenseite laut dieser Anordnung maximal 3 Menschen in die Kamera gucken. Also nicht auf Seiten der Insassen, sondern auf Seiten derer, die man anruft. Es müssen sich um Angehörige handeln und ein Beamter ist halt anwesend, permanent, um eben diese Restriktionen auch zu kontrollieren. Hm. Und 30 Minuten im Monat ist jetzt nicht so prickelnd, wenn man bedenkt, dass der gesetzliche Anspruch im Strafvollzug eine Stunde im Monat Minimum ist, im Bereich der Sicherungsverwahrung sogar 10 Stunden.
Genau, also das ist zumindest so, wie es in Hamburg immer, ist es ein bisschen besser, ist es auch noch ein bisschen modifiziert, es sind auch noch nicht die vollständigen Besuchszeiten, aber es ist da auch analoge Besuche, also vis-à-vis sind da möglich. Ne? Okay, also das ist auf jeden Fall so, dass natürlich, es gab ja jetzt auch in Thüringen, in Untermaßfeld, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, soll es auch eine gewisse Randale von Gefangenen gegeben haben, gerade aufgrund dieser ganzen Maßnahmen. Gibt es sonst noch was jetzt noch wichtig ist, zu berichten aus Freiburg, beziehungsweise was du noch für wichtig hältst?
Nee, von mir ist aktuell so, das war die neuesten Entwicklungen in letzter Zeit.
Okay. Okay, wir lassen das da mal so stehen. Wir werden nachher nochmal, du hast ja was zum 1. Mai verfasst. Das werden wir nachher noch verlesen, weil wir werden nachher noch einen Schwerpunkt zum 1. Mai machen. Thomas, ich bedanke mich erstmal für diese Information. Also was klar und deutlich geworden ist, dass natürlich ja, der Knast, ob nun mit oder ohne Corona, auf jeden Fall so die Aggression zwischen den Gefangenen verschärft, anstatt zu überlegen, wie kann vielleicht auch solidarisch, konstruktiv bessere, zumindest bessere Bedingungen im Knast erkämpft werden, auch wenn du kannst immer, du sagst nicht prickelnd, ich sag's es auch mal so, aber auf jeden Fall, dass sie sich dann gegenseitig bekriegen, das ist natürlich teilweise draußen, teilweise ansatzweise auch nicht anders. Okay, Thomas, ich sag da mal soweit Tschüss. Möchtest du noch ganz kurz was sagen, so als Schlusswort?
Ja, also wie immer, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, aber auch natürlich dir als Macher und den anderen, die die Sendung ermöglichen, von Herzen alles Gute und ja, bleibt solidarisch miteinander. Alles Gute.